Friedrichs Flaschenpost, der Politik-Podcast aus Norddeutschland.
Herzlich willkommen zu einer frischen Folge von Friedrichs Flaschenpost. Wir sind mal wieder in Bremen und sprechen heute mit Fabian Nolte, im Netz auch bekannt als Daily Knödel und auch unter anderen Namen. Herzlich willkommen, Fabian.
Moin.
Mein Name ist Dietmar Moltang und ich arbeite beim Julius-Leber-Forum der Friedrich-Ebert-Stiftung. Das ist das Norddeutschland-Büro unserer Stiftung, das politische Bildung anbietet, unter anderem hier in Bremen. Mit Fabian spreche ich jetzt darüber, wie man ein politischer YouTuber wird, was man dabei so macht, welche Erfahrungen man im Netz allgemein und in Social Media im Besonderen macht, wenn man dort über Politik diskutiert und was er eigentlich neben YouTube alles noch so macht. Und wie immer wollen wir den Gast bei Friedrichs Flaschenpost dabei auch etwas näher persönlich kennenlernen. Wir starten mit einem Fundstück aus der Schulzeit. Ja. Das muss jeder unserer Gäste mitbringen. Was hast du dabei, Fabian?
Ich muss dazu sagen, ich bin zweimal umgezogen seit meiner Schulzeit. Viel ist auf der Strecke geblieben.
Ist nicht mehr da, okay.
Ich hätte unbedingt was Politisches nehmen müssen. Irgendwie, ich war Schülersprecher und so, aber da habe ich ja gar nichts mehr von. Deswegen habe ich in mein CD-Regal geguckt. Ich habe noch ein CD-Regal.
Oh, und ich kann bestätigen, es ist wirklich eine echte CD von Die Ärzte.
Es ist die erste, das erste Album der Ärzte.
Devil.
Ja, genau, es hieß Debil und sie haben es dann im Remaster umgenannt in Devil oder so.
Ja, okay.
Weil ich dachte, das passt ganz gut. Das ist so eine Band, die ich in der Schulzeit mit dem Beginn der Pubertät entdeckt habe und die mich seitdem in allem, was ich kreativ mache, irgendwie begleitet und die ich immer noch höre, seit sie auf Spotify sind, sogar wieder vermehrt. Ich habe sie heute Morgen gehört. Das war, glaube ich, der Grund, warum ich das Album dann genommen habe.
Ja, cool.
Ich dachte, jo, das ist Kindheit und so alles, was ich bin.
Und du sagst, das hat dich ein bisschen geprägt. Also hast du ein gewisses anarchisches, nonkonformes Gen in dir?
Absolut, absolut. Ich hatte es vorher, glaube ich, schon. Und deswegen habe ich mich überhaupt für die interessiert. Und dann haben die das aber sehr gut aufgenommen und geformt und viel von dem, woran ich glaube und viel von dem, was mir wichtig ist, geprägt mit ihrem doch sehr großen Werk. Im Guten wie im Schlechten, glaube ich.
Im Guten wie im Schlechten?
Ja, also Humor können sie sehr, sehr gut.
Okay.
Inzwischen ist es so, dass ich mir diese Texte von, das erste Album ist jetzt von 84, anhöre und denke, da sind teilweise so Sachen bei, das Frauenbild und so, da sind manchmal so Sprüche, geht heute nicht mehr. Mhm. Ich denke aber, solange ich mir dessen bewusst bin, ist es alles okay.
Absolut. Bleiben wir noch einen Moment in der Schulzeit. Hat in deiner Schule sowas wie Medienbildung, Internet eigentlich eine Rolle gespielt?
Ja, auf jeden Fall.
Also ich meine jetzt auch so unterrichtsmäßig.
Ja, wir hatten, ich bin hier in Bremen, ich komme nicht gebürtig aus Bremen, sondern aus dem Umland. Er hatte also das Privileg des Niedersachsen-Abiturs und bin da in Achim auf eine sehr neue Schule gegangen, das Gymnasium am Markt. Und die Schule wurde gegründet mit meinem Jahrgang oder mit dem Jahrgang drüber. Das war dann so ein halber Jahrgang und mein Jahrgang war der erste Abi-Jahrgang. Und das war 2006 und die hatten seit Beginn keine Tafeln mehr, sondern die hatten nur Boards. Das war eine sehr schöne Schulzeit. Ab der 6. Klasse nur noch Boards zu haben und Rechner, weil die Lehrer alle damit nicht klarkamen und wir als Schüler wesentlich besser damit Bescheid wussten.
Okay.
Das hat den Unterricht teilweise einfacher gemacht für uns.
Ja.
Ganz konkret habe ich, glaube ich, nie in meinem Leben Französisch-Hausaufgaben gemacht, weil ich das Fach nicht mochte, weil ich den Lehrer nicht mochte. Der war aber der wollte alles sehr digital machen und wir mussten die immer digital machen, die Hausaufgaben. Und ich habe das halt immer so hingekriegt, dass dummerweise die Datei nicht lesbar war.
Ach, dann, schade, ja, das kennt man ja. Ne?
Und ich habe dann aber gesagt, ich habe es wirklich gemacht. Aber das müssen wir jetzt glauben. Irgendwie, das liegt hier an der Schule. Ich kann das ja zu Hause nicht wissen, dass das hier nicht zu öffnen ist.
Und damit bist du durchgekommen?
Damit bin ich durchgekommen. Auf der anderen Seite hat man sich dann ja früh mit PowerPoint auseinandergesetzt, mit dem ganzen Zeug, auch mit YouTube. Wir haben wahrscheinlich noch viel mehr Filme geguckt als alle anderen, was mir bis heute auch viel geholfen hat. Und von daher war man permanent eigentlich Medien ausgesetzt da.
Ja, interessant, dass du das sagst, weil so in den Diskussionen über Schulpolitik ist das ja oft ein Thema, dass man eigentlich viel mehr Medieneinsatz machen müsste, auch den Umgang mit Medien lehren müsste. Und viele Schülerinnen und Schüler, mit denen wir auch in der Friedrich-Ebert-Stiftung arbeiten, die sagen schon, dass es eigentlich eher selten eine Rolle spielt, also auch heute noch in ihrem Unterricht. Schön, dass es da eben so auch solche Schulbeispiele gibt, wo das tatsächlich anders ist, anders war.
Ja, wobei ich mir nicht sicher bin, dass ich da wirklich viel gelernt habe über meinen Umgang mit Medien.
Okay.
Vor allem über meinen Umgang im Netz. Das lag einfach daran, dass wir zur Hälfte junge Lehrer hatten, die sich damit auskannten, und zur anderen Hälfte eben nicht. Und wenn die Lehrer da nicht die Kompetenz haben, dann können sie die auch nicht weitergeben.
Dann wird es schwierig, was beizubringen. Ja?
Dann hilft es eher mir, meine Hausaufgaben nicht zu machen.
Das wird natürlich niemand unserer Hörerinnen und Hörer nachahmen.
Ich glaube, das geht heute auch nicht. Die Lehrer sind nicht 10 Jahre lang so doof
geblieben. Ja, das stimmt. Wahrscheinlich hast du da ein Window of Opportunity genutzt.
Ja, absolut. Das war ein toller Wildwesten, war das da, die 5 Jahre, in denen das noch nicht ging.
Legen wir los und sprechen über Politik auf YouTube. Und natürlich muss man dabei bei Rezo anfangen. Wir erinnern uns, das Video Die Zerstörung der CDU kam im April, Mai raus, hatte in Sachen Klickzahlen, ging es total durch die Decke. Wann hast du persönlich von dem Video erfahren? Hast du es eigentlich selber gesehen?
Ich sehe sowas immer relativ schnell, weil ich zwar aktuell nicht so viel auf YouTube hochlade, aber dann doch sehr viel noch auf der Plattform unterwegs bin, aus Interesse. Meistens gucke ich die Videos nicht ganz, weil ich dann auch Besseres zu tun habe.
War eine Stunde ungefähr,
ne? Es war eine Stunde, aber es war eine gute Stunde und es war eine inhaltsvolle Stunde. Ja. Und so viel hat er sich dann auch nicht wiederholt. Und ich hatte das, glaube ich, am Tag des Uploads bei mir im Feed, habe es mir angeguckt und dachte, okay, interessant, nett recherchiert, dass das dann so durch die Decke geht, habe ich nicht erwartet. Er war ja jetzt auch nicht derjenige, der politische Kommunikation erfunden hat oder als erster auf die Idee kam, über die CDU zu sprechen. Er war bloß der Erste mit Reichweite und, glaube ich, einfach zum richtigen Zeitpunkt hat er dieses Video gemacht.
Ja. Kannst du das irgendwie erklären, warum das jetzt so dermaßen durch die Decke ging? Ich habe nochmal nachgeguckt, stand diese Woche 16,2 Millionen Aufrufe. Das ist ja schon eine Hausnummer.
Ich glaube, da spielen viele Sachen eine Rolle. Erstmal ist er ein sehr guter und sehr erfolgreicher YouTuber, der sehr, also einfach sich über Jahre diese Fanbase aufgebaut hat.
Jetzt klingelt hier im Hintergrund die Bremer Kirche, das genießen wir jetzt, während du weiterredest.
Aber ich glaube, sie ist schon fertig. Ist
schon durch.
Dann war das Ding auch einfach gut recherchiert, das muss man ihm lassen. Ja. Und das kam auch einfach in einer Zeit, ich glaube, es war vor der Europawahl, genau, war das sogar. Was ja ohnehin eine politisierte oder sehr politisierte Wochen waren, dadurch, dass die Wahl anstand, dann dadurch, dass Fridays for Future gewachsen ist und so, hat da auch einfach dieses Interesse bestanden. Mhm. Und dadurch kam dieser Erfolg. Und dann hat die CDU den Fehler gemacht, da so schlecht drauf zu reagieren, was ihm, glaube ich, auch sehr geholfen hat. Vor 5 Jahren hätten sie da noch nicht drauf reagiert und dann wäre das wahrscheinlich auch veräppt wieder.
Totgeschwiegen, meinst du?
Genau. Ja, sie hätten es auch einfach nicht für relevant gehalten, weil sie da, weil sie jetzt gerade erst gemerkt haben, Mensch, der Typ hat eine größere Reichweite als die Bild-Zeitung. Vielleicht sollten wir da was machen.
Ja.
Und das hat, glaube ich, dann nochmal sehr geholfen.
Mhm. Hat das diese ganze Debatte um das Video, das ging natürlich einerseits in den sozialen Medien selbst, aber es hat ja auch die Offline-Medien erreicht, es wurde in Zeitung diskutiert, im Fernsehen und so weiter. Hat das auch dich, deine Arbeit irgendwie beeinflusst? Wird seit Rezo anders über Politik auf YouTube gesprochen?
Ich hatte, als das Video kam, so ein bisschen die Sorge, es gibt manchmal so Trends, da fängt einer mit an und alle merken, es klickt sich sehr gut, wir machen das jetzt auch. Das sind meistens so Quatschtrends wie, ich verstecke mich 24 Stunden im IKEA oder so. Und mein erster Gedanke war, oh Gott, ich habe das nie gemacht. Ich habe mich nicht getraut. Und ich habe gedacht, oh mein Gott, jetzt wird ein Jahr anfangen, wo ganz viele Leute sehr mittelmäßig recherchierte, populistische Videos über die Regierungsparteien oder sämtliche anderen Parteien machen. Ja. Das kann interessant werden. So schlimm war es dann nicht.
Mhm.
Ich glaube schon, dass das Video vielleicht noch nicht mal Interesse an Politik geweckt hat, sondern ein Symptom dafür war, dass das Interesse langsam wächst und dass auch die YouTube-Zuschauerschaft langsam älter wird und sich dafür interessiert. Und ich glaube, ja, was es auf jeden Fall gezeigt hat, ist, dass dieses Thema funktioniert und dass man darüber sprechen kann, ohne Verschwörungstheoretiker zu sein.
Was meinst du, war das Thema? Also einerseits ging es ja um die CDU, dann hast du zu Recht gesagt, es ging ja auch um Klima, die Klimapolitik der Bundesregierung insbesondere. Was war für dich eigentlich so das Thema, wo du sagst, das kam jetzt in der YouTube-Zuschauerschaft auch an?
Ich glaube, das Thema war generell eine große Unzufriedenheit, die sich auch in den Fridays for Future-Protesten zeigt, die sich überall so ein bisschen zeigt, dass ein Nicht-Gehört-Werden von jungen Menschen, die Rezo zugucken und zu denen er ja sogar auch noch gehört.
Ja. Und du hast gerade gesagt, du hattest als dann kurzzeitig die Sorge, dass vielleicht jetzt ganz viele Nachahmer es gibt, die, du hast das Wort populistisch gesagt, populistische Videos machen. Fandest du das Rezo-Video populistisch?
Nee, würde ich nicht sagen. Es gibt einfach, weil ich finde, Populismus oder er hat wirklich gut recherchiert, zu gut, um es Populismus nennen zu können. Er hat übertrieben an einigen Punkten, aber das ist halt Part des Ganzen. Und es ist auch Teil des Ganzen, dass er sich ein bisschen übertrieben aufregen muss und dass er das alles ein bisschen hochstilisieren muss. Aber das machen andere Medien ja auch. Man kann von ihm jetzt auch nicht erwarten, da einen journalistisch korrekten Bericht wie die Tagesschau zu machen. Das ist auch nicht sein Konzept.
Genau, ist ein anderes Medium. Ja. Du bist schon sehr lange bei YouTube, seitdem du 14 bist, seit 2010 veröffentlichst du Beiträge und wurdest jetzt von anderen oft als ein politischer YouTuber bezeichnet. Hast du dich eigentlich jemals selber so genannt oder so verstanden, ich bin jetzt ein politischer YouTuber?
Ja, das ist dadurch gewachsen, dass Leute es gesagt haben.
Okay.
Am Anfang habe ich angefangen aus Spaß, einfach nur um das zu machen, wo wir bei den Ärzten sind, wieder einfach nur irgendwas raushauen und gucken. Und andere sind dann auf die Idee gekommen, mich irgendwie zu klassifizieren. Und ich dachte, okay, das ist offenbar das, was ich mache. Politik. Oder erstmal war es nur intelligente Comedy, was ich auch so komisch finde. Und dann hat sich das so ein bisschen ergeben. Dann habe ich bei einem Wettbewerb mitgemacht, wo es um Politik ging, weil ich es interessant fand. Dann habe ich daraus resultierte, dass ich mir 2013 zu der Bundestagswahl so ein paar Videos gemacht habe über Wahlprogramme, die nicht so gut geklickt wurden wie das Rezo-Video. Hm. Vielleicht war ich doch zu sachlich.
Was war zu deiner Zeit voraus einfach?
Ja, das wahrscheinlich auch. Und dann ist das so ein Thema, mit dem man sich ohnehin gerne auseinandersetzt und wo man dann drin ist. Und dann macht man das lieber, als sich 24 Stunden im Ikea zu verstecken, weil das machen ja alle anderen. Also ich wollte auch immer schon Sachen machen, die so ein bisschen Arbeit erfordern und ein bisschen auch den Zuschauer irgendwie voranbringen und mich voranbringen. Und dann landet man bei Politik, glaube ich.
Apropos Zuschauer, manche Menschen haben ja auch Sorge davor, sich gerade in sozialen Medien politisch zu äußern, da zu politischen Dialogen aufzurufen, weil es dann eben Angst vor Shitstorms, vor Hasskommentaren. Wie sind denn so Reaktionen eigentlich, die du erfahren hast jetzt auf deine politischen Videos?
Ach, da ist alles Mögliche dabei. Man darf immer nicht vergessen, dass die Leute, denen solche Sachen gefallen, das meistens nicht sagen, sondern das einfach nur gucken. Und dann was anderes gucken und die Leute, denen es nicht gefällt, die sind immer die lautesten und melden sich dann zuerst. Und es gibt dann so Videos, da ist das extrem. Ich habe damals bei dieser ganzen Erdogan-Geschichte was gemacht. Da war das war so ein Video, was dann auch irgendwie 200.000 Aufrufe hatte, relativ schnell und wo das dann doch ein bisschen unangenehm wurde, aber
Das waren dann Kommentare unter dem Video,
genau,
oder?
Das waren dann nur Kommentare. Bei der Erdogan-Geschichte viele türkische Kommentare, was für mich ganz cool war, dann habe ich die Beleidigung nicht verstanden. aber da ist alles Mögliche dabei. Ich habe noch nie eine Morddrohung gekriegt, glaube ich. Von daher ist das alles noch im grünen Bereich.
Keine Morddrohungen sind der grüne Bereich, okay.
Absolut.
Sehr beruhigend.
Ja. Also, wenn man mit sowas anfängt, dann sagen einem alle immer, du darfst es dir nicht zu Herzen nehmen.
Okay.
Und das ist so eine Phrase. Und man weiß das auch und man nimmt es sich trotzdem zu Herzen und es dauert verdammt lange, bis man das abgelegt hat. Bei mir waren das 7, 8 Jahre. Also es ist noch nicht lange, dass mich das nicht mehr so interessiert. Man muss auch aufhören, auf diese Kommentare zu antworten. Da freuen die Leute sich nur. Sondern löschen ist auch, ich habe lange gedacht, löschen würde gar nicht gehen, löschen sei Zensur. Aber das Löschen von Beleidigungen ist keine Zensur. Das ist einfach, da muss man auch ein bisschen Pflege betreiben bei sich im Kommentarbereich. Von daher, das ist die Umgangsform, an die man sich gewöhnen muss. Wenn man nette Sachen hören will, muss man zu Freunden gehen.
Du sagst, es ist auch so ein, für dich ein Lernprozess gewesen, natürlich, was so geht und was nicht geht. Jetzt, wo du zurückschaust auf deine Erfahrungen, was kann eigentlich politische Debatte in sozialen Medien, zum Beispiel auf YouTube? Es gibt ja so die Kritik, ne, dass zum Beispiel, wenn man an Facebook denkt, so einfach nur Daumen rauf, Daumen runter, ist vielleicht ein bisschen schlicht, wenn es um komplexe politische Zusammenhänge geht. Aber was ist so eigentlich was geht gut an politischer Debatte, so zum Beispiel auf YouTube?
Ich glaube, was sehr gut geht, ist einfach Awareness schaffen für Themen. Man kann sie aber nicht ausdiskutieren. Ich merke das bei mir selbst. Ich habe viele Probleme und so, da habe ich nur ein Bewusstsein für, weil ich auf Twitter unterwegs bin. Das sind vor allem Themen, das ist sicherlich einmal Feminismus, was ich jetzt so von zu Hause nicht so konkret mitgekriegt habe. Das sind Sachen wie Diversität. Ich komme aus einer Vorstadt, da hat man nicht viel mit Diversität zu tun.
Ja.
Das sind auch Sachen wie Armut. Das ist auch ein Thema, mit dem ich mich jetzt nun von zu Hause aus nicht so viel auseinandergesetzt habe, glücklicherweise. Das sind Themen und Probleme, auf die man nur stößt, wenn man oder auf die man oder zu denen man ein besseres Verhältnis kriegt, wenn man Leuten oder Leute liest, die dieses Problem haben. Man kann sie aber online nicht lösen. Das ist,
aber Aufmerksamkeit dafür schaffen.
Man kann Aufmerksamkeit schaffen.
Vielleicht im Idealfall ein bisschen Druck erzeugen, dass politisches Handeln erfolgt.
Ja, im Idealfall.
Ja.
Aber ich habe manchmal auch das Gefühl, dass die Kraft von Shitstorms und von Online-Druck und von Petitionen massiv überschätzt wird.
Sagt ein politischer YouTuber.
Ja, also man kann drüber reden, aber so ein Diskurs, genauso gut wie mir jemand zuhören kann, kann niemand mich ja auch online ignorieren. So kann ein Diskurs ja nicht so richtig funktionieren.
Vielen Dank für diese erste Gesprächsrunde über Politik und politische Diskussionen auf YouTube und im Netz generell. Nur wollen wir dich ein bisschen genauer kennenlernen. Und wir fangen natürlich ganz, ganz früh an. Du schreibst über dich selber auf deiner Website, irgendwann um 2009 hast du das Internet entdeckt, so mit ungefähr 9 Jahren. Wie konnte das passieren?
Wir hatten einen Computer im Keller und dann habe ich da irgendwann geguckt, ob es eine andere Suchmaschine gibt als blindekuh.de. Und ich bin fündig geworden.
Und durftest du da ran oder bist du da heimlich rangegangen?
Da durfte ich ran.
Okay.
Das ist auch, ich glaube, ich habe von meinen Eltern mehr Medienkompetenz mitgekriegt als von der Schule.
Ja.
Mein Vater ist auch ein großer Technikfan, hatte das erste iPhone und so ein Zeug. Und ich habe das dann übernommen und durfte mich also online relativ schnell frei bewegen. Die hatten kurz mal so von dem Virenprogramm so einen Kinderfilter drin, der war aber so schlecht, der hat auch dann meine Eltern genervt beim Surfen. Dann haben sie den wieder deaktiviert. Daran erinnere ich mich noch. Und dann wurde ich da frei rausgelassen ins Internet. Ich hatte sogar meine eigene Website. Ich habe immer noch eine eigene Website, aber ich hatte mal so einen Blog und sowas.
Ja.
Also habe dann auch früh erkannt, dass soziale Medien eine schöne Möglichkeit sind, sich eine Stimme zu verschaffen. An Fernsehsendern und Radiosendern und Verlagen vorbei eine Reichweite aufzubauen. Und das habe ich dann einfach mal gemacht.
Ja.
Und das hat sich dann irgendwie alles von selbst ergeben.
Und bei YouTube hatte ich in der Anmoderation schon gesagt, hast du den Kanal Daily Knödel. Du schreibst selber dazu, dieser Name, der doch erstmal auf den ersten Blick ungewöhnlich ist, ist das Ergebnis des kürzesten Brainstormings der Welt. Das reicht mir jetzt natürlich nicht als Erklärung.
Ich saß, man macht der Vorgang, wenn man so einen YouTube-Kanal macht, oder der Name kommt ursprünglich von meinem Twitter-Account. Jetzt haben wir Polizei vor der Tür. Na gut.
Sie suchen uns.
Ja. Der Prozess ist ja, man meldet sich an und dann muss man sich einen Usernamen ausdenken. Und dann habe ich gedacht, naja, machst du irgendwas Englisches, weil das ist eine englische Plattform, und dann machst du mal ein richtig deutsches Wort dahinter, weil es irgendwie, dann hast du so eine schöne Waage. Und Knödel ist ein cooles deutsches Wort. Und Daily lag nahe, weil twittern tut man täglich.
Ja.
Dann habe ich das genommen.
Hat aber jetzt keinen tieferen Sinn,
in
den Untiefen deiner Biografie verborgen ist.
Überhaupt nicht. Meine Biografie hatte noch nicht so viele Untiefen mit 14.
Komisch.
Die sind alle danach dann entstanden.
Okay, okay.
Ich glaube, das war auch, ich finde, wenn man seinen Usernamen vorstellt und ihn dreimal buchstabieren muss, dann ist es der falsche.
Gutes Argument, ja.
Und das ist bis heute so und ich muss den dringend vielleicht mal ändern.
Du machst vieles selbst, du agierst vor und hinter der Kamera, du hast auch einige Jahre für Radio Bremen gearbeitet, machst es teilweise heute noch. Wie verstehst du dich eigentlich selber? Verstehst du dich eher als Journalist, als Kreativer, als Filmemacher, als Schauspieler? Oder sind alle diese Einordnungen irgendwie Unsinn?
Ich stelle mir die Frage sehr selten.
Okay.
Das letzte Mal habe ich sie mir beim Arzt gestellt, wenn man da sein...
Beim Formular ausfüllen.
Da muss man seinen Job eintragen. Und ich habe dann das letzte geschrieben, wofür ich bezahlt wurde. Das war damals Schauspieler.
Ja.
Das variiert immer sehr stark. Jetzt 2019 habe ich viel Filme gemacht. Da würde ich jetzt sagen, ich bin Filmemacher. Mhm. Autor ist auch ein schönes Wort, aber ich finde es sehr groß. YouTuber finde ich wiederum, wird vielleicht der Vielfalt nicht gerecht, die ich da, die ich irgendwie inzwischen habe.
Aber du siehst die schon eher so als Inhaltsproduzentin, als Internetfreak oder sowas.
Ja, auf jeden Fall.
Okay.
Content-Produzent trifft das, glaube ich, ganz gut.
Du hast schon gesagt, du machst jetzt im Moment vor allem Filme. Nach etlichen Jahren auf YouTube hast du jetzt auch eine Filmseite, famose Filmproduktion, produzierst längere Kurzfilme, hast gerade auch schon erwähnt, du bist auch selber Schauspieler mittlerweile. Woran arbeitest du im Moment?
Aktuell ist es tatsächlich eine Webserie. Wir haben einen Webserienpiloten gedreht dieses Jahr und wollen damit jetzt in Serie gehen und hoffen, den nächstes Jahr so richtig fett zu produzieren und dann sind da noch so ein paar YouTube-Projekte im Anmarsch, die aber alle noch so ein bisschen vage sind. Wir haben dieses Jahr auch, oder ich habe als Schauspieler dieses Jahr eine Webserie gedreht, Haus Kummerfeld heißt die müsste nächstes Jahr irgendwann online gehen.
Ja.
Aber da arbeite ich gar nicht mehr dran, da ist meine Arbeit
ist
schon getan.
Ja, okay.
Was sehr schön ist, normalerweise bin ich bei so einem Projekt immer vom ersten Wort im Skript bis zum Hochladen beteiligt. Bei dem Ding habe ich das Skript gekriegt und nach dem letzten Drehtag war ich durch. Ist auch ganz schön mal.
Ja. Du machst das, wovon viele junge Leute träumen. YouTuber im Internet unterwegs sein, in das Internet selber kommentieren auf so einer Meta-Ebene. Du bist überwiegend selbstständig tätig. Ist das alles so ein Traumjob für dich?
Auf jeden Fall. Der Job hat leider, oder dem Job wohnt inne, dass man ihn regelmäßig hasst. Jedes gute Projekt hat den Punkt, wo man denkt, ich mache es nie wieder.
Mhm.
Jeder Kurzfilm und jedes Skript hat den einen Moment, wo man es hinwerfen will und denkt, ich mache jetzt eine Ausbildung zum Schreiner oder irgendwas, was ich den Rest meines Lebens machen kann.
Mhm.
Aber das ist Part des Jobs. Und wenn man sich daran gewöhnt hat, ist es gut. Auf der anderen Seite kann ich ausschlafen meistens. Und
für viele junge Leute ein wichtiges Jobkriterium.
Absolut. Danach habe ich das ausgewählt. Also es geht mir gar nicht ums Machen, es geht mir nur ums Auslaufen.
Entschuldigung.
Ich kann diese Sachen machen, kann kreativ sein und mir Sachen überlegen. Und wenn man sich so dran gewöhnt hat, das zu tun, vergisst man oft, wie besonders das ist, dass man überhaupt Spaß hat an seiner Arbeit.
Mhm.
Ich glaube, das ist schon ein Privileg.
Du hast jetzt gerade geschildert, was du so alles machst, wie es sich auch entwickelt hat von dem Twitter-Account, YouTube-Kanal hin zu heute, eigene Filmseite, selber Schauspieler sein. Du hast vorhin gesagt am Anfang, dass es schon ein Anliegen von dir war, politisch auch zu sein. Wie hat sich das so durchgezogen? Jetzt bei deinen jetzigen Projekten, bist du immer politischer geworden oder hat sich dein Politischsein verändert über die verschiedenen Aktionsformen, die du ja letztlich machst?
Das hat sich schon verändert.
Ja.
Ich glaube, der Rahmen ist größer geworden. Bei Was mit Fabian damals, dem Radio Bremen Projekt, habe ich Tagespolitik kommentiert. Donald Trump hat das gemacht. Was so, das war effektiv die letzten Monate des Kanals nach der Trump-Wahl war es jeden Tag nur Donald Trump hat das gemacht. Inzwischen, glaube ich, macht das alles ein bisschen größer. Einer Kurzfilm handelt von zwei Männern, zwei Leuchtturmwärtern, die sich ineinander verlieben. Es ist auch ein politisches Thema, aber es ist kein politisches Thema, wo einer vor der Kamera steht und sagt,
Donald Trump hat sich in einen Leuchtturm verliebt.
Ja, oder so, Homosexualität ist okay, sondern dann zeigt man das halt irgendwie im Subtext und erzählt das anhand von Charakteren. Das ist ein bisschen subtiler. Ich finde, subtil zu sein macht auch großen Spaß.
Vielen Dank für diese Einblicke in dein Leben und deine Arbeit. Das Kennenlernen runden wir jetzt ab mit einem Spiel, Friedrich fragt.
Ja.
Wie jeder Gast von Friedrichs Flaschenpost musst auch du jetzt 10 Entweder-Oder-Fragen ganz spontan beantworten, okay? Mhm. Dann legen wir los. Das erste, jetzt haben wir eigentlich schon, na gut, ich lese trotzdem vor. Lange arbeiten und dann ausschlafen oder früh Feierabend, dann morgens zeitig starten?
Lange arbeiten und ausschlafen.
Ja, nach dem Vorgespräch hätte ich mir die Frage eigentlich schenken können. Ja. Am freien Wochenende, in Bremen bleiben oder raus aus der Stadt?
Raus aus der Stadt.
Harry Potter oder Star Wars?
Harry Potter. Die habe ich beide nicht gelesen.
Klang jetzt nicht so überzeugend, okay, falsche Frage. Glas Bier oder grüner Smoothie?
Glas Bier.
Was sagen Freunde über dich, unordentlich oder organisiert?
Absolut unordentlich.
Das klang sehr authentisch. Sport zum selber machen, lieber Mannschaftssportart, so zum Beispiel Fußball, oder lieber Einzelsportart, wie zum Beispiel Tennis?
Einzelsport, 8 Jahre Tischtennis.
Ah, okay. Mhm. Wen möchtest du lieber zum Abendessen treffen, Andreas Bovenschulte oder Carsten Meyer-Heder?
Carsten Meyer-Heder.
Warum?
Der ist erfolgreicher digitaler Unternehmer und hat für eine Partei kandidiert, die ich nie im Leben wählen werde. Aber ich kann mir, manchmal frage ich mich, ob er das aus Überzeugung gemacht hat oder einfach nur, weil die ihn gefragt haben. Das wäre eine Frage, die ich ihm gerne stellen würde.
Wenn das Abendessen stattgefunden hat, sprechen wir noch.
Ja.
Lieber ehrlich oder lieber erfolgreich sein?
Lieber ehrlich, sonst wäre ich erfolgreich.
Wo bist du außerhalb von YouTube häufiger unterwegs? Facebook oder Twitter?
Twitter.
Was ist bei Videos wichtiger? Tolle Bilder oder gute Story?
Gute Story.
Vielen Dank, das war Friedrich fragt. Sprechen wir weiter über verschiedene Medien und wie sie beeinflussen, wie wir Politik wahrnehmen und darüber sprechen, und zum Beispiel auch hier in Bremen. Ich hatte schon kurz erwähnt, dass du ein paar Jahre für Radio Bremen gearbeitet hast, also für einen öffentlich-rechtlichen Rundfunk. War das ein Kulturschock so nach Jahren im Internet?
Es ging. Ich glaube, bei jedem anderen Haus wäre es schlimmer gewesen. Radio Bremen ist ein cooles Haus. Nicht umsonst kommen da viele junge, erfolgreiche Medienschaffende aus ganz Deutschland her, schon seit Jahren. Und das hängt einfach damit zusammen, dass die Hierarchien da nicht so hoch sind und dass alle dort auch wissen, dass sie innovativ sein müssen, weil das Einzige ist, was dieses Haus leisten kann. Es kann keine Samstagabendshows machen. Und dementsprechend hat man da dann viele Möglichkeiten und wird viel gefördert. Aber trotzdem ist es natürlich verrückt, Urlaubsanträge stellen zu können.
Das war ungewohnt.
Das war ungewohnt. Es gab mal einen Moment, wo der Redaktionsleiter zu mir sagte, Fabian, weißt du, dass du mal Urlaub nehmen musst? Und für mich war das so, nein, ich mach hier ein YouTube-Format und ich mache das seit Jahren, ich bin es gewohnt, ich nehme keinen Urlaub, ich muss ja vor die Kamera, was sollt ihr denn machen, wenn ich nicht vor die Kamera kann? Dann hab ich mir trotzdem Urlaub genommen, mal 2 Wochen, und war froh, als ich wieder zurückkam.
Okay, kein Urlaubsfan. Nächstes Mal frage ich Urlaub oder arbeiten.
Ja, dann, weiß ich nicht, es verschwimmt alles. Das ist die Magie, wenn man so kreatives Zeug macht.
Das ist ja auch toll.
Man sitzt immer irgendwo und schreibt trotzdem.
Was ist der Unterschied jetzt, wenn man arbeitet für so einen Radiosender wie eben Radio Bremen oder vielleicht auch für eine freie Filmproduktion oder eben auf YouTube?
Auf YouTube geht alles schneller, auf jeden Fall. Man kann Sachen schneller rausballern einfach. Das heißt aber auch auf der anderen Seite, es gibt weniger Kontrollmechanismen. Man kann nicht zurückgreifen auf eine Redaktion und auf Leute, die einem helfen bei gewissen Sachen. Am Anfang auf YouTube habe ich ganz alleine alles gemacht. Ja. Und wenn man alles macht, dann macht man das meiste davon nur mittelmäßig. Inzwischen habe ich jemanden, der mir immer bei der Kamera hilft, dem ich absolut vertraue, der auch sagen würde, dass gute Bilder wichtiger sind als eine Story.
ergänzt ihr euch wahrscheinlich ganz gut.
Ergänzen wir uns absolut. Und immer wenn ich nicht mit ihm arbeiten kann, dann merke ich, wie sehr ich das inzwischen zu schätzen weiß.
Okay.
Und da sind Leute dazugekommen, jetzt auch in diesem ganzen Filmprozess. Leute, die besser tun können als ich, die besser Musik können als ich, sodass man sich dann mehr auf die eine Sache konzentriert, die man gerne macht. Und das ist auch was Schönes.
Ja. So ein früheres Projekt von dir war der Netzprediger, so der Titel einer Sendung. Da hast du alle 14 Tage Entwicklung im Netz kommentiert. Fragen wir den ehemaligen Netzprediger jetzt mal nach der Gegenwart. Was ist so aktuell ein Thema, was dich online aufgeregt hat, geärgert hat oder vielleicht auch gefreut hat?
Das ist eine gute Frage. Was hat mich denn zuletzt geärgert? Ich habe seit so ein paar Monaten habe ich meinen... Oder gehe ich nur relativ selten auf Twitter, weil die Plattform mich dann doch so ein bisschen nervt. Ich gehe gar nicht mehr auf Facebook, aber nur noch selten auf Twitter, weil da alle irgendwie über alles sehr schnell sehr aufgeregt sind. Donald Trumps Tweets gehen eigentlich immer als Antwort. Wobei ich da absolut...
Hast du so eine Auswahl, so 10 Donald-Trump-Tweets, mit denen man alle Fragen der Welt beantworten kann?
Ja, ich habe mir mal, ich habe einen mal ausgedruckt auf Leinwand, weil ich den so großartig fand. Das war ein Retweet von Kanye West, der eine Make America Great Cap gepostet hat, wo ein Donald Trump Autogramm drauf ist, und Donald Trump hat es retweetet und dazu geschrieben, MAGA. Und das war der Tweet, ich fand den, der hatte irgendwie was Poetisches. Und den habe ich mir dann auf Leinwand gezogen. Und neulich hat er irgendwie den Hund gepostet, ja, der den ISIS-Chef gestellt hat oder so. Ich glaube, der hat sich auch einfach aufgegeben komplett, und alle anderen Leute um ihn herum haben ihn auch aufgegeben, und das ist jetzt gleichzeitig grausam und auch witzig zu beobachten.
Du hast gerade gesagt, du bist nicht mehr so gerne auf Twitter, weil es sozusagen sich verändert. Oder ich habe so verstanden, dass das hat sich verändert. Das ist heute aufgeregter als früher mal war, oder habe ich da missverstanden?
Ja, Twitter war schon immer eine sehr negative Plattform.
Okay.
Ich gehe eigentlich nie auf Twitter und bin danach glücklicher als vorher.
Das ist ein gutes Experiment, liebe Hörerinnen und Hörer. Probieren Sie es mal aus.
Ich gehe aber auch selten auf Instagram und bin danach glücklicher als vorher. Ich glaube, Social Media ist generell ja nicht dafür gemacht, einen glücklich zu machen.
Sondern?
Dass man sich getrieben fühlt. Dafür ist Social Media gemacht. Sonst würden diese Plattformen nicht so erfolgreich sein, weil alle ständig draus sein müssen, weil sie nichts verpassen wollen.
Ja.
Aber auf Twitter ist es extrem so, dass Leute sich einfach gegenseitig ankacken und ihre Unzufriedenheit irgendwie loswerden wollen. Und manchmal nervt mich das total. Es ist eher die Plattform, die mich gerade aufregt, um die Frage endlich zu beantworten.
Alles gut, alles gut. Ich habe jetzt ständig dazwischen gequatscht.
Aber ansonsten so als konkretes Thema gerade Morddrohungen gegen Politiker, finde ich eine beängstigende Geschichte. Nazis geht immer als Antwort, seit Jahren, dummerweise. Es hört ja einfach nicht auf.
Sind auch eben sehr präsent im Netz.
Ja, sie sind sehr präsent im Netz. Die Hälfte von ihnen sind Bots und die andere Hälfte sind gefährliche, böse Menschen, die dumme Dinge twittern, und Leute retweeten das. Das ist auch so ein Ding von Twitter, dass Boshaftigkeiten und dumme Dinge eine größere Reichweite finden als kluge Dinge, weil sie schneller retweetet werden, weil Leute sich drüber lustig machen. Das ist, wenn ich über Donald Trumps Twitter spreche, dann sorge ich ja auch nur für seine... Also ich glaube, es ist ihm egal, er hat genug Reichweite.
Ja.
Aber man sorgt dann dafür, dass über sowas gesprochen wird und nicht über sowas wie den letzten guten Thread, den ich gelesen habe, an den ich mich nämlich jetzt auch gar nicht erinnere.
Ja. Das ist ja ganz spannend, und ich bin jetzt zum Beispiel jemand, der nicht besonders stark auf YouTube unterwegs ist, da kenne ich mich jetzt persönlich nicht so gut aus, und eine Frage, die mich deswegen umtreibt, ist, also wie verbunden sind eigentlich solche Communities mit anderen Communities? Also ist es so, wenn man jetzt auf Twitter mit Leuten debattiert oder auf YouTube in den Kommentarspalten, sind das eigentlich sozusagen quasi immer die gleichen, sag ich mal, 5000 Leute, die da miteinander reden, oder wenn du 200.000 Klicks hast, hat man da 200.000 verschiedene Menschen auch wirklich erreicht?
Naja, also es kommt irgendwie auf den Creator an, der da aktiv ist. Ich glaube schon, dass der auf den verschiedenen Plattformen immer die gleichen Leute natürlich anzieht. Aber dass die dann in ihrer Bubble bleiben und bei anderen Creatoren wieder andere Communities sind. Es gab vor ein paar Jahren mal auf YouTube so eine Diskussion, müssen wir von verschiedenen Communities sprechen oder von der YouTube-Community? Das ist Quatsch, es gibt nicht die YouTube-Community.
Sondern verschiedene.
Es gibt da verschiedene, die sich um die Creators herum versammeln.
Weißt du eigentlich, wer so deine Zuschauerinnen und Zuschauer waren bei Daily Knödel oder heute sind bei den Filmen, die du machst? Ist man da irgendwie in Interaktion?
Man ist so ein paar Leute fallen schon auf dadurch, dass sie ständig kommentieren, was ich super finde. Ich bin der schlechteste Kommentierer der Welt. Die kommentieren, und das sind dann Leute, das macht Spaß, die wieder zu lesen. Und die hat man dann schon so ein bisschen auf dem Schirm und weiß, wer das ist, so ein bisschen. Man kennt sich jetzt nicht persönlich. Aber man vertraut darauf, wenn man was Neues macht, dass die sich das auch angucken und dass die sich freuen. Das ist auf jeden Fall so. Ja.
Sprechen wir zum Schluss unseres Gesprächs noch ein bisschen über Bremen. Bremen, das Umland von Bremen, war immer deine geografische Basis. Ist das eigentlich ein guter Ausgangspunkt für einen politischen Filmemacher und Content-Produzenten? Oder ist der eigene Standort eigentlich relativ egal, wenn man sowieso überwiegend im Netz unterwegs ist, was jetzt geografisch ungebunden ist?
Es ist egaler geworden. Das sieht man in Bremen jetzt gerade daran, dass viele erfolgreiche Formate aus Bremen kommen und in Bremen geblieben sind. Zwei-Kollektiv von Funk ist ein super erfolgreiches Format. Die Redaktion sitzt hier in Bremen. Wumms von Funk ist super erfolgreich, sitzt auch hier in Bremen.
Ja.
Und da gibt es auch gar nicht den Bedarf, wegzugehen. ich verstehe, dass das lange so war, dass man hier nicht alt werden konnte, sondern irgendwann nach Köln oder Berlin gehen musste. Und ich kann mir vorstellen, dass es auch immer noch leichter wäre, das zu tun. Es ist aber nicht mehr zwingend nötig.
Das heißt, es gibt online, so eine Szene, auch mit der du dich auch austauschst hier in Bremen?
Es gibt eine Szene, man kennt sich gegenseitig, es ist alles übersichtlich. Man mag alle und tauscht sich auch aus. Es ist manchmal immer noch ein bisschen schwer. Man kann Sachen vielleicht nicht so schnell realisieren, wie man möchte. Aber solange man selbst kreativ ist, ist ja auch ein bisschen egal, wo man kreativ ist.
Wenn du dich noch mal kurz so in die alte Rolle des Daily Knödel zurückversetzt, was wäre heute so ein Bremer Thema, was du gerne eigentlich dann aufgreifen würdest und irgendwie auf YouTube thematisieren wolltest?
Also ein großes Bremer Thema, was auf YouTube super gut funktioniert, ist immer Cannabis-Legalisierung. Das kann man seit Jahren immer wieder machen, das funktioniert super.
Ist aber nicht Bremen-spezifisch, oder?
Ich glaube, Bremen wird schon die erste oder zweite Stadt sein, wo das ein Thema ist. Okay. Das kann ich mir nicht vorstellen, dass das noch zu lange dauert. Im Gegenteil, wenn ich hier an der Schlachte langlaufe, dann ist Cannabis schon legalisiert. Strafen erwartet da ja keiner. Dies ist kein Rechtstipp oder sowas, muss man dazu sagen. Das wäre auf jeden Fall ein wichtiges Thema. Ansonsten, gute Frage.
Was gibt es denn was dir einfällt, was man vielleicht mal ändern sollte, hier bezogen jetzt wirklich auf Bremen? Wir sind ja immer in der Situation, dass gerade eine neue Landesregierung relativ frisch im Amt ist und man jetzt ja der Tipps geben könnte, worum sie sich mal kümmern könnte.
Auf jeden Fall. Das ist mir auch gerade wieder eingefallen, auch ein super wichtiges Thema für mich, dadurch, dass ich in der Innenstadt wohne, autofreie Innenstadt. Ja. Ich fahre kein Auto, bin in der Innenstadt, autofreie Innenstadt, gute Idee.
Übrigens für unsere Hörerinnen und Hörer, was im Hintergrund immer so raucht, sind die Straßenbahnen, die hier in der Bremer Innenstadt vorbeifahren.
Genau, wunderschön, tolles Konzept. Und da wären wir bei meinem nächsten Wunsch, der kostenfreie Nahverkehr. In Verbindung mit der autofreien Innenstadt halte ich für eine gute Idee, weil Bremen ist gerade nahverkehrstechnisch auch immer relativ vorne mit dabei bei neuen Ideen und sollte diesen Schritt vielleicht auch langsamer gehen. Und ein bisschen bessere Fahrradwege wünsche ich mir nicht für mich, aber für viele Freunde, die sich da immer drüber beschweren. Ich fahre zu wenig Fahrrad.
Thema Mobilität bei Fabian Neute ganz oben.
Super wichtig.
Ihr hört Friedrichs Flaschenpost aus Bremen mit dem YouTuber, Filmemacher und Schauspieler Fabian Neute. Zum Schluss der Sendung gibt es wie immer bei diesem Podcast eine letzte Aufgabe für dich, nämlich eine Flaschenpost an die Zukunft zu schreiben. Was ist dein Wunsch, deine Nachricht für die Zukunft?
Ich wünsche mir für die Zukunft erstmal, dass es allen gut geht. Eins der wichtigsten Themen jetzt und ich glaube auch in den nächsten 50 Jahren ist das Klimathema. Ich wünsche mir, dass da schnell konkrete Dinge passieren. Ich finde es großartig, dass ganz viele junge Leute, zu denen ich mich auch selbst zähle glücklicherweise, dafür auf die Straße gehen und damit auch nicht aufzuhören scheinen. Und ich wünsche mir aber, dass sie das in 4 Jahren nicht mehr machen müssen, weil auf der Straße ist es ja auch manchmal kalt und dreckig und so konkrete Klimamaßnahmen wären schon mal ein schöner Anfang. Ich wünsche mir, dass alle ein bisschen weniger aufgeregt sind sich alle wieder besser verstehen. Ich glaube aber, das ist ein sehr naiver Wunsch. Und ich wünsche mir, dass wir langsam anfangen, in 4 Jahren oder in 5 Jahren eine ordentliche Antwort auf die Digitalisierung des Arbeitsmarktes zu finden. Denn mich betrifft das nicht, aber ich halte es für ein sehr wichtiges und großes Thema, wo auch schon viel zu viel verschlafen wurde.
Vielen Dank. Die Flaschenpost von Fabian Neute an die Zukunft. Wir nehmen diese Aussagen, diese Wünsche und Ideen von dir immer mit und werden in einem späteren Podcast-Folge, damit jemand anders das wieder hervorholt und dann darüber sprechen, was du gerade uns ins Stammbuch geschrieben hast. Das war Friedrichs Flaschenpost, der Politik-Podcast aus und für Norddeutschland. Vielen Dank fürs Zuhören, sagen in Bremen
Fabian Neute
und Dietmar Molltagen von der Friedrich-Ebert-Stiftung. Wir hören uns gern wieder in 2 Wochen bei der nächsten Folge und mit einem neuen Gast. Wir sind aber auch zwischen 2 Folgen immer erreichbar. Schreibt uns gerne Ideen, Kritik an hamburg@fes.de oder kontaktiert uns auf unserer Facebook-Seite @fes.nord. Für heute sagen wir Tschüss, macht's gut, engagiert euch. Im Netz genauso wie offline braucht es laute, diskussionsfreudige Demokratinnen und Demokraten.
Friedrichs Flaschenpost, der Politik-Podcast aus Norddeutschland.